Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
In Serie Nummer 3, da schickt uns Netflix nach Südkorea und da sogar in einen südkoreanischen Hörsaal. Notes from the Last Row heißt die Miniserie und der Titel ist schon irgendwie Programm, denn die spannendste Figur sitzt nämlich ganz hinten in der letzten Reihe einer Vorlesung. Und zwar ein stiller Student namens Lee Kang, der lieber zuhört als mitredet und ausgerechnet der bringt seinem Literaturprofessor Ho Mung-ho so richtig ins Wanken, als er ihm eine Kurzgeschichte präsentiert. Professor Mung-ho ist zynisch, ausgebrannt, leidet an einer enormen Schreibblockade. Aber in diesem stillen Studenten, da wittert er plötzlich ein riesiges Talent. Vor allem diese Kurzgeschichte fasziniert ihn. Darin schleicht sich Lee Kang heimlich in das Leben der Familie eines Kommilitonen. Der Professor ist, wie gesagt, elektrisiert, zwingt Lee Kang weiterzuschreiben. Doch der will etwas für seinen Aufwand.
Wollen Sie etwa, dass ich Ihnen die Testfragen besorge, oder was meinen Sie?
Das ist die einzige Möglichkeit, die mir eingefallen ist.
Hören Sie mal, ich bin doch nicht irgendwer. Ich bin Ihr Professor. Wie können Sie es wagen, mich so etwas zu fragen? Raus mit Ihnen! Nicht zu fassen, Sie sind wirklich unglaublich.
Da kann man nichts machen. Somit ist der Literaturunterricht wohl beendet.
Die Vorlage der Serie ist übrigens ein spanisches Theaterstück, das schon einmal verfilmt worden ist von François Ozon. Hier wurde alles ins Koreanische verpflanzt und die Hauptrolle des Professors spielt Cho Ming-sik, also der Mann, der in Park Chang-wooks Old Boy damals einen lebenden Oktopus verspeist hat. Hier frisst er fremde Geschichten. 6 Folgen sind das insgesamt mit ziemlich doppeltem Boden. Mal ist das ein Thriller, dann intellektuelles Duell. Gibt viele narrative Falltüren, viele falsche Gewissheiten. Ich war erst skeptisch, saß dann aber ehrlich gesagt doch in der Falle. Ging es euch auch so?
Also ich fand den Cho Ming-sik super, der spielt ganz, 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 ganz toll. Ich finde, vor allem, weil er den Professor nicht als Monster spielt, sondern so als einen Mann, der ganz verletzt ist, eitel, neidisch. Denn wie du schon sagtest, ist es ja im Prinzip auch so ein Vampirfilm über Kreativität. Also die Frage, wie kann man sich jetzt so eine Geschichte zu eigen machen, die handelt ja eigentlich nicht vom Schreiben, wie man erst denken möchte, sondern vom Begehren. Also der Professor bewundert seinen Studenten ja nicht nur, er möchte dessen Talent besitzen. Also Schreiben ist hier nicht nur ein romantischer Akt, sondern mehr so ein Machtinstrument. Und daraus entwickelt, finde ich, diese Geschichte eine unglaubliche Dynamik, die eben nicht so ganz auf diese klassischen Thriller-Mechanismen angewiesen ist, sondern irgendwie so in so eine permanente Spannung aus so einer Unsicherheit eigentlich erzeugt.
Wir besprechen zum ersten Mal eine südkoreanische Serie im Quartett. Sieht man das vielleicht? Ist es anders oder ist es Netflix-Dutzendware?
Nee, es ist keine Netflix-Dutzendware, aber ich finde das Spannende daran, dass Netflix natürlich auch damit ein bisschen spielt nach dem Erfolg von Parasite und natürlich auch auf dem eigenen Streamingdienst Squid Game eine südkoreanische Serie zu präsentieren und vielleicht damit auch irgendwie viele Leute anzulocken, weil sie denken, es ist ein Squid Game 2.0 und dann sowas komplett anderes kriegen, was viel ruhiger ist mit diesen doppelten Böden, viel, viel vielschichtiger und auch klüger gemacht ist. Und es ist ja auch eine Serie, die eigentlich komplett dem widerspricht, was Netflix normalerweise macht, weil man sollte möglichst nicht irgendwas anderes nebenbei machen, weil man sonst ganz viele Nuancen verpasst. Jetzt nicht unbedingt die großen dramatischen Wendungen, aber so in diesem leisen, stillen vor sich her wabern, da liegt so viel drin. Also es hat ja auch was Voyeuristisches auf mehreren Ebenen. Also natürlich einmal dieses Machtding zwischen Mentor und Schüler, wobei sich ja irgendwann auch die Frage stellt, wer eigentlich wer ist, weil sich die Rollen ja dann auch noch irgendwann umkehren. Dieses Voyeuristische, dieses Eintauchen in die Geschichte der anderen und sich ein anderes Leben überstülpen und dann am Ende auch, dass sich ja eigentlich ja, Gegenwart, Vergangenheit bzw. Wahrheit und Fiktion so miteinander verschwimmt, dass man da relativ schnell raus ist, wenn man einmal zu lang gebügelt hat.
Ich finde es auch interessant, dass Netflix genau diese Serie als nächsten südamerikanischen Hit, südkoreanischen Hit veröffentlicht hat. Aber ich kann mit der Serie tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Also ich fand null Dynamik dahinter. Ich habe mich durch 6 Stunden gequält, wirklich. Ich habe sie hinterher in 1,5-facher Geschwindigkeit geguckt, weil ich wollte, dass es vorbei ist. Ich finde, also die Dynamik funktioniert für mich überhaupt nicht. Es gibt gar keine echte Fallhöhe. Es ist total konstruiert. Ich finde, die Beats sind viel zu falsch und spät gesetzt. Der vermeintliche Mord kommt zu spät. Am Anfang, worum geht es? Das ist ein frustrierter Literaturprofessor. Ey, sorry, echt ein frustrierter Literaturprofessor, der seinen zweiten Roman niemals veröffentlicht hat. Und dann wird da so ein Erstsemester-Pro-Seminar in Literaturwissenschaft geliefert, die ganze Zeit in den Zwischentönen. es hat mich sehr, sehr, sehr angestrengt und ich bin da auch überhaupt nicht mitgegangen.
Na, da muss ich ja obviously widersprechen an dieser Stelle. Also ich muss schon sagen, erstmal diese falschen Fährten, die sind schon ganz interessant. Ich habe ihn ja so angekündigt, dass der Schüler den Lehrer erpresst und so weiter. Das ist es ja gar nicht. Ab Folge 2 ändert sich ja immer wieder die Dynamik. Deshalb würde ich sagen, ich finde, das ist ehrlich gesagt eine Serie, die fast in jeder Folge eine komplett andere Dynamik an den Tag legt. Natürlich ist das sehr stark aus diesem Milieu heraus erzählt und ich erwarte natürlich aus einem, sagen wir mal, Hochschulprofessor aus einer Uni-Welt vielleicht nicht den radikalsten Actionfilm daraus zu machen. Aber allein, wie sich die Paranoia dieser Figur aufbaut. Und ich finde übrigens immer recht psychologisch realistisch aufgebaut, sodass man sich irgendwann mal fragt, denkt der sich das vielleicht doch alles aus, dieser Professor? Also sind wir in der Geschichte der Geschichte? Also das ist das eine. Ich finde ihn erstmal grundsätzlich unterhaltsam. Auf der anderen Seite gab es diese sehr schöne Szene, wo der Professor immer diese Kurzgeschichten bekommt von seinem Schüler und am Ende steht, Fortsetzung folgt. Und ich dachte mir, hier reflektiert diese Serie das Seriensein wieder. Also diese Sucht auf die nächste Folge. Ich hatte auch das Gefühl, dass Netflix sein eigenes Geschäftsmodell hier nochmal so als moralisches Problem erzählt. Also muss es immer das Weiter sein? Ich finde auch übrigens, das ist eine der wenigen Serien, die diese 6 Stunden braucht übrigens, weil es werden andere Nebenfiguren eingeführt. Die Ehefrau des Professors, diese ganze Kommilitonenfamilie, die sich da gefühlt 3-mal ändert. Also das ist schon ein unglaublich präzise und genau gearbeitetes Drama, das im Untergrund so eine sehr archaische Rachegeschichte letztendlich erzählt, was schon wieder so ein Spiegelbild zu Oldboy ist, was auch vielleicht kein Zufall ist bei der Hauptfigur, oder?
Also diese Metaebene, die du ansprichst, die sind mir zu platt. Also die Serie versucht die ganze Zeit, mir Metaebenen zu präsentieren, nach dem Motto so, schau mal, die nächste Metaebene, hier, Fortsetzung folgt, haha, wir sprechen hier über Serielle und hier Fiktion und die Wahrheit verschwimmen miteinander und wir wissen gar nicht mehr, was ist wirklich, also sorry, das ist 90er Jahre, Nuller Jahre, also das ist wirklich so mit dem Vorschlaghammer auf die Metaebene und das ist mir zu wenig.
Also ich glaube, manchmal hat es ein bisschen was Selbstverliebtes. Das würde ich auch sagen, denn es gibt sehr viele Gespräche darüber, was gute Literatur ist, was Talent bedeutet, warum Schreiben Wahrheit erzeugt. Das finde ich auch manchmal so ein bisschen prätentiös und ein bisschen zu sehr beschäftigt mit den eigenen Ideen, als sich um die Figuren zu kümmern. Also insofern, da würde ich mitgehen. Aber ansonsten finde ich die auch sehr, sehr, sehr schlau und gut gemacht.
Ja, ich denke auch, dass die Bildsprache sehr gut ist. Ich finde, das ist eine Serie und gut, Netflix macht ja unterschiedliche Produkte, das kann man ja auch nicht immer so und über einen Kamm scheren. Aber ich dachte mir, allein schon wie seine Räume, also des Professors aufgebaut werden, wie er erst umgeben ist von diesen Bücherregalen und mit der Zeit, wo er sich auch intellektuell, aber auch emotional entblößt, ist er immer mehr im Freien und so weiter. Das ist wirklich so gut gearbeitet, auch visuell. Da sehe ich übrigens diese ganzen koreanischen Regisseure im Hintergrund, die das seit Jahren auch so erzählen. Das könnte natürlich auch ein 2-stündiger Film von Park Chan-wook sein, dachte ich mir. Der erzählt jetzt andere Sachen. Aber ich hatte wirklich eine Freude daran, wieder mal ein Netflix-Produkt zu sehen, das visuell auch etwas von mir möchte. Auch auf der Tonspur passieren sehr interessante Sachen. Dieser nervöse, was ist das? Halb Jazzbeat, kenne mich jetzt nicht so gut aus, fand ich auch mal als Tongebung anders, ja. Und nicht immer so dieses Bum-Bum-Schnitt-Schnitt-Geschichten. Also das war doch schon mal was anderes, dass man auch mal verweilt auf einem Gesicht eine Weile. So viele Nahaufnahmen habe ich bei Netflix, weiß ich nicht, bei dem letzten Scorsese-Film, als er noch dafür gearbeitet hat, gesehen.
Ja, also ich bin überrascht, vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht von Henrik.
Das finde ich nicht anders.
Das dir nicht erschlossen hat, vielleicht hättest du Untertitel anmachen sollen. Vielleicht wär's
dann besser. Ich habe es tatsächlich im Original mit Untertitel geschaut.
Ja, das muss man übrigens sagen. Die deutsche Synchro ist eine Katastrophe.
Genau, das war gerade schockiert, als du den Ausschnitt gespielt hast. Oh, war ja.
Es ist ganz furchtbar. Ja. Und dann bewerten wir doch unsere erste südkoreanische Serie im Quartett, Notes from the Last Row. Anna.
Ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Henrik.
Ein Flop.
Life stinks.
Von mir ein Top.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Und Susanne.
Von mir auch.
May the Schwartz be with you.
Adorable. Notes from the Last Row. 6 Folgen zu sehen auf Netflix.